ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Seit vergangenem Dienstag war er der meistgesuchte Mann Europas. Nun scheint er gefasst, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist. Der Attentäter vom Flughafen in Brüssel, der hier ganz rechts zu sehen ist, mit weißer Jacke und Hut. Diese Aufnahme einer Überwachungskamera ist entstanden, kurz bevor sich die beiden anderen in die Luft sprengten. Der Sprengsatz des dritten war aus noch unbekannten Gründen nicht explodiert und er war geflohen. Wenn es stimmt, dass er der Mann ist, den die Behörden jetzt identifiziert haben, dann handelt es sich um einen Belgier, der schon lange im Verdacht steht, Jugendliche für den Heiligen Krieg angeworben zu haben und der nun mitverantwortlich dafür ist, dass 31 Menschen sterben mussten und Hunderte verletzt wurden. Bettina Scharkus.
Ärzte und Krankenpfleger kämpfen um das Leben der Schwerverletzten. Die Krankenhäuser sind voll. Mehr als 340 Menschen wurden bei den Attentaten verletzt. Viele erlitten schwere Verbrennungen. Klinikarzt Serge Yen operiert seit Tagen ohne Pause, Ausnahmezustand auch für Helfer wie ihn. Das sind Verbrennungen, wie man sie im Krieg sieht. Ich habe solche Verletzungen zuletzt behandelt, als ich als Arzt in Afghanistan gearbeitet habe. Die Wucht der Explosionen hat zusammen mit den Verbrennungen sehr schwere Wunden verursacht. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, der am Donnerstag festgenommene Faisal C. werde beschuldigt, an dem Terroranschlag beteiligt gewesen zu sein. Ob es sich bei Faisal C. aber um den Mann mit dem Hut handelt, den dritten Terroristen vom Brüsseler Flughafen, das ist unklar. Eine offizielle Bestätigung fehlt. Der Mann in der Mitte, Ibrahim al-Bakwari, wurde zweimal unter Terrorverdacht festgenommen von türkischen Polizisten an der syrischen Grenze. Doch diese Information kam offenbar nie an in Brüssel. Ein belgischer Beamter soll sie nicht weitergegeben haben. Parlamentssondersitzung. Der Innenminister will keinen Fehler im System erkennen, trotz der folgenschweren Panne. Ich komme zu dem Schluss, dass hier kein Dienst und keine Behörde versagt hat, sondern eine einzelne Person. Zumindest ein Beamter ist nachlässig gewesen. Er war nicht proaktiv und nicht sehr engagiert. Der schlampige Beamte werde bestraft, so der Innenminister. Die Polizeigewerkschaft reagiert darauf im belgischen Fernsehen. Sie wittert ein Bauernopfer. Ich weise diese Aussage von Minister Jambon zurück. Es ist sehr unfair, die Verantwortung abzuschieben. Ein Marsch gegen die Angst war eigentlich für morgen angekündigt. Doch die Trauerkundgebung wurde von den Behörden abgesagt. Sie verweisen auf die angespannte Sicherheitslage in Brüssel. Den Schutz der Trauernden kann die belgische Polizei offenbar nicht garantieren.
Auch hier war Sicherheit heute das wichtigste Thema. Das Olympiastadion in Berlin präsentiert sich ohnehin schon wie eine Festung. Aber nach den Anschlägen in Brüssel gab es hier heute zudem ein großes Polizeiaufgebot, um Spieler und Fans zu schützen. Zum ersten Mal seit dem Spiel gegen Frankreich im November, dem Tag der blutigen Terrorangriffe in Paris, ist die deutsche Mannschaft heute wieder zu einem Länderspiel angetreten. Anke Hahn berichtet aus Berlin.
Mannschaftswagen rund ums Stadion. Die Polizei will sichtbar sein. Das soll den Fans ein Gefühl von Sicherheit geben. Auch wenige Minuten vor Anpfiff noch Gedränge am Einlass. Die verstärkten Kontrollen dauern eben länger. Immerhin 70.000 Fans wollen rein ins Stadion. Wer schlau ist, kommt einfach ein paar Minuten eher. Da ist es zwar voll, aber entspannt. Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen begrüßen die Fans.
Was sein muss, muss sein. Ne? Und das weiß ich auch vorher, also lasse ich mich drauf ein.
Das ist einfach notwendig, das muss sein. Und dann nimmt das, glaube ich, auch jeder in Kauf.
Machen Sie sich persönlich Gedanken, ob Sie sicher sind oder nicht?
Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, aber wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Also den Spaß an der Freude, hier beim Fußballspiel dabei zu sein, ist für uns immer ein Erlebnis.
Auch die Nationalmannschaft will sich offensichtlich den Spaß nicht nehmen lassen. Ihr Hotel mitten in der Stadt und keineswegs ein Hochsicherheitstrakt. Geschützt von der Polizei, aber für Fans durchaus zu erreichen. Rund um die Bahnhöfe und in den Zügen ist die Bundespolizei zuständig. Sie hat für heute einen besonderen Einsatzplan. Mehr und besonders geschulte Beamte sind unterwegs. Denn Sicherheitsexperten halten gerade Bahnhöfe für besonders gefährdete Orte. Auch deshalb will man nichts Näheres über die Einsatztaktik sagen. Die Berliner Polizei ist da offener. Sie schützt mit 1.500 Beamten die belebten Plätze der Stadt. Auch englische Kollegen sind angereist, allerdings eher wegen der feuchtfröhlichen Fans. Insgesamt gibt man sich gelassen. Man habe schließlich Erfahrung mit Großveranstaltungen und dies sei ja nur ein Fußball-Länderspiel.
Das ist das, was wir auch bei anderen entsprechenden Fußballspielen auf internationaler Ebene machen. Das ist so, dass wir natürlich schon seit vielen Jahren unsere Konzepte verfeinert haben und uns auf die Sicherheitslage in der Welt angepasst haben. Und darauf können wir jetzt zurückgreifen.
Berlin zeigt sich routiniert bei der Organisation dieses Fußballspiels. Doch dazu gehört auch, dass es Sicherheitsvorkehrungen gibt, die man eben nicht sieht und über die man auch nicht spricht.
Dass sich englische und deutsche Fußballfans in den Armen liegen, das ist ein eher seltener Anblick. Die Engländer und die Deutschen verbindet im Fußball eine innige Hassliebe. Auch wenn das heute Abend in Berlin nur ein Freundschaftsspiel war, die Spieler standen trotzdem unter Druck. Ist dies für sie so kurz vor der Europameisterschaft doch auch immer ein Test? Wer sich als Mitfahrer zur EM nach Frankreich empfohlen hat und wer eher nicht, berichtet Bernd Schmelzer.
Der erste Gratulant zu sein beim Gegner ist ungewohnt für Joachim Löw. Und auch heute sah es lange so aus, als müsste eigentlich der Weltmeister die Gratulationen entgegennehmen. Die DFB-Auswahl besser in der ersten Halbzeit. Gomez Tor, das fälschlicherweise nicht gegeben wurde wegen einer angeblichen Abseitsstellung. Schon ein Indiz dafür, was sich die Gastgeber vorgenommen hatten. Es dauerte allerdings bis zur 43. Minute, ehe Toni Kroos dann endlich den Weltmeister in Führung brachte. Begünstigt durch einen Fehler von Englands Keeper Bartland, der sich jedoch bereits kurz zuvor am Fuß verletzt hatte und in der Folge auch ausgewechselt werden musste. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich dann ein sehr ordentliches Spiel. Deutschland nach feiner Vorarbeit von Khedira mit 2:0 in Führung. Es war Gomez' erstes Tor im DFB-Trikot seit der EM 2012. Ein vom Prinzip komfortabler Vorsprung, doch dann wurde es phasenweise kurios im ausverkauften Berliner Olympiastadion. 4 Minuten nach dem 2:0 der Anschlusstreffer durch Kane, insgesamt eine gute Stunde jetzt vorbei. Deutschland plötzlich nicht mehr so konzentriert in der Abwehr. Es unterliefen viele leichte Fehler. Der eingewechselte Wadi mit dem Tor des Abends per Hacke 16 Minuten vor dem Ende der Begegnung. Der 29-Jährige aus Leicester mit einer klasse Aktion. Den Schlusspunkt setzte Dyer in der Nachspielzeit. 3:2 für England gegen ein defensiv schwaches DFB-Team, das so in den kommenden Monaten mit Blick Richtung EM noch viel Arbeit vor sich hat.
Wir wollen nicht, dass sich in Deutschland Ghettos bilden, sagt Innenminister de Maizière, damit die Flüchtlinge am Ende nicht am Rande der Städte und somit am Rand der Gesellschaft landen, sollten sie aus seiner Sicht nicht nur in Großstädten leben, sondern auch in den ländlichen Gebieten. Die Menschen, die im Moment aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak zu uns kommen, zieht es aber genau dorthin, in die großen Städte. Zum einen, weil dort oft schon Bekannte, vielleicht sogar Familien wohnen. Zum anderen, weil sie hier bessere Chancen für sich sehen, schnell eine Arbeit zu finden. Über den Streit, wie und wo Integration besser gelingen kann, Sabine Rau.
Berlin-Tempelhof. Massenunterkünfte wie diese sollen bald der Vergangenheit angehören, denn immer mehr Flüchtlinge ziehen in eigene Wohnungen um. Doch spätestens seit den Anschlägen von Brüssel wächst die Sorge, neue Ghettos und Parallelgesellschaften könnten in deutschen Großstädten entstehen. Der Innenminister will mit einem Integrationsgesetz gegensteuern. Mit einer sogenannten Wohnsitzauflage will er Flüchtlingen ihren künftigen Wohnort vorschreiben.
Wir wollen keine Ghettobildung, wir wollen keine sozialen Risiken an einem Ort konzentriert. Und deswegen wollen wir regeln, dass auch anerkannte Flüchtlinge, jedenfalls solange sie keinen Arbeitsplatz haben, der ihren Lebensunterhalt sichert, sich an dem Ort aufhalten wollen, wo wir das als Staat für richtig halten.
Goslar im Harz. Strukturschwache Städte wie diese könnten von der geplanten Wohnsitzauflage profitieren. Goslar hat in den vergangenen Jahren tausende Einwohner verloren. Die Folge: Leerstand und sinkende Steuereinnahmen. Flüchtlinge sind hier willkommen, betont der Bürgermeister. Denn
wir haben in den Mittelstädten wie Goslar, wir sind ja hier immerhin auch 50.000 Einwohner stark, exzellente Kita-Strukturen, exzellente Schulstrukturen, exzellente ehrenamtliche Strukturen, exzellente Strukturen, um Menschen auch in Arbeit zu bringen. Das ist ja hier keine verlassene Stadt oder eine Stadt, die nur vom Tourismus lebt.
Arbeit auch für Geringqualifizierte gäbe es zum Beispiel hier, bei einem ortsansässigen Zulieferbetrieb der Automobilindustrie. Sprachkurse und betriebliche Ausbildung müssten Hand in Hand gehen, doch es gibt auch Zweifel, dass die Rechnung aufgeht. Entsprechend gegen eine gesetzlich verordnete Wohnsitzauflage für Flüchtlinge ist zum Beispiel die Linkspartei. Sie fordert stattdessen mehr sozialen Wohnungsbau in den Großstädten.
Also ich denke, dass wir gerade in den Ballungszentren, wo ja auch sowohl Flüchtlinge als auch viele andere hinziehen, weil es dort Jobs gibt, dass es dort sehr viel mehr sozialen Wohnungsbau geben muss, und zwar in der gesamten Stadt.
Thomas de Maizière hingegen ist entschlossen, Flüchtlinge künftig gezielt auch in ländliche Regionen zu verteilen. Die kontroverse politische Debatte darüber hat er einkalkuliert.
Und diese Debatte betrifft vor allem jene Flüchtlinge, die bereits in Deutschland sind und auf ihre Verfahren warten. Seitdem die Route über den Balkan abgeriegelt ist, kommen immer weniger neue Schutzsuchende an den deutschen Grenzen an. Die Kurznachrichten mit Thorsten Schröder.
Nach Angaben der Bild-Zeitung zählte die Bundespolizei an den Grenzen im Schnitt zuletzt etwa 135 Flüchtlinge pro Tag. Im Januar waren es noch mehr als 2000 Menschen täglich. Seit Jahresbeginn seien knapp 109.000 Schutzsuchende nach Deutschland gekommen. Auch von der türkischen Küste der Ägäis aus brechen weniger Flüchtlinge nach Griechenland auf als noch vor einer Woche. An den Zufahrtsstraßen zum Strand kontrolliert verstärkt die Polizei. Auch die NATO-Patrouillen in der Ägäis schrecken ab. Sie melden Flüchtlinge der türkischen Küstenwache. Der Terrorverdacht gegen zwei in Gießen und Düsseldorf festgenommene Männer hat sich nicht bestätigt. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gibt es keinerlei belastbare Hinweise darauf, dass sie etwas mit den Anschlägen in Brüssel zu tun hatten. Demnach haben sich die zunächst verdächtigen SMS-Nachrichten als harmlos herausgestellt. Die italienische Polizei hat einen Algerier festgenommen, der Verbindungen zu den Attentätern von Brüssel und Paris haben soll. Der Mann wurde in der süditalienischen Provinz Salerno gefasst. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA soll er als Passfälscher Dokumente hergestellt haben, die von den Attentätern genutzt wurden. Gemeinsam mit tausenden Katholiken hat Papst Franziskus die Osternacht gefeiert. Die Zeremonie begann traditionell vor dem Petersdom. Hier wird die Osterkerze entzündet und anschließend in die abgedunkelte Kirche gebracht. Morgen verkündet der Papst die Osterbotschaft und wird den traditionellen Segen Urbi et Orbi sprechen. 4 Tage nach dem Start von Cape Canaveral hat der unbemannte Raumtransporter Cygnus an die internationale Raumstation ISS angedockt. Er bringt 3,6 Tonnen Vorrat und Kleidung für die 6 Astronauten. In 2 Monaten soll die Kapsel dann auf dem Rückweg Müll von der Raumstation mitnehmen. Die Lottozahlen: 1, 3, 31, 33, 40, 41. Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Die Rolling Stones haben in Kuba ein Konzert vor hunderttausenden Fans gespielt. Der Eintritt war frei. Es war das erste Konzert der Band im sozialistischen Kuba. Rockmusik war dort jahrzehntelang als Symbol des Kapitalismus verpönt.
Das Rad der Zeit aufhalten. Das würden viele wohl besonders gerne in der kommenden Nacht. Doch selbst wer sich mit vollem Körpereinsatz dagegen stemmt, so wie hier, der amerikanische Stummfilmkomiker Harold Lloyd, der kann nicht verhindern, dass uns heute Nacht wieder eine Stunde gestohlen wird. Weswegen morgen wohl wieder viele durchhängen werden. Mareike Aden über eine Tradition, die genau vor 100 Jahren eingeführt wurde und die bis heute nicht nur Anhänger hat.
Jetzt also wieder Sommerzeit. Alle Uhren um eine Stunde vordrehen. Zweimal im Jahr die Zeit umstellen, ist das wirklich nötig?
Finde ich ganz grauenhaft.
Ich finde es toll. Hell, hell, hell. Sonne, Sonne.
Wenn das mal abgeschafft werden könnte, das wäre toll.
Eingeführt wurde die Sommerzeit in Deutschland 1916 für einige Jahre. Mitten im Ersten Weltkrieg wollte das Kaiserreich längeres Tageslicht in den Rüstungsfabriken. 1980 kam die Sommerzeit wieder. In der Ölkrise sollten autofreie Sonntage und die Zeitumstellung Energie sparen. Doch Bilanzen, auch im Auftrag des Bundestages, zeigen seit Jahren nur sehr geringfügige Einsparungen von Energie durch die Sommerzeit. Die langen Sommerabende, auch Neurobiologe Peter Storck mag sie. Aber die Sommerzeit sei ungesund. Er beruft sich auf die Chronobiologie, also den Einfluss von Zeit auf Lebewesen, und fordert, schafft die Sommerzeit ab.
Die Wissenschaften der Chronobiologie und der Schlafforschung, die haben eigentlich seit 20, 30 Jahren ganz viele Erkenntnisse gesammelt, die zeigen, dass die Sommerzeit auf Dauer ungesund ist, dass sie den chronischen Schlafmangel der Bevölkerung, großer Teile der Bevölkerung erhöht und dass sie dafür sorgt, dass die innere Rhythmik von großen Teilen der Bevölkerung gestört ist.
Dass man die Zeitumstellung schnell abschaffen kann, zeigt Russland. 2011 entschied der damalige Präsident Medvedev, ab jetzt bleiben die Uhren auf Sommerzeit. Ich finde, das ist interessant und für unser Land wahrscheinlich gut. Aber den Russen ging es damit nicht gut. Und 2014 führte Präsident Putin die ganzjährige Winterzeit ein. So oder so, die Russen sind das ständige Uhrenstellen los. In der EU die Regelung der Sommerzeit loszuwerden, nicht ganz so einfach. 1 Million Unterschriften aus verschiedenen EU-Ländern bräuchte es und das wäre nur der Anfang. Also heißt es in Deutschland, weiter diskutieren und Uhren umstellen.
Tja, aber wie? Jetzt nochmal für alle, die es Jahr für Jahr durcheinander bringen, um sicher und pünktlich in der Sommerzeit aufzuwachen, müssen die Uhren heute Nacht um 2 Uhr um 1 Stunde vorgestellt werden. Und die entscheidende Frage zum Ostersonntag ist, ob das Wetter seine innere Uhr jetzt auch dauerhaft umstellt, und zwar auf Frühling, Sven Plöger.
Ja, Karin, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ganz mit dem Wort dauerhaft, das haut noch nicht hin. Aber es gibt vor allen Dingen, das sage ich ja schon seit einigen Tagen, für den morgigen Ostersonntag, den übermorgigen Ostermontag, ziemlich hohe Temperaturen, vor allen Dingen im Osten Deutschlands. Der Westen, da laufen dann die Tiefausläufer mit einer gewissen Entschlossenheit rein. Wir gucken gleich mal hin. Sonnenausbeute, das zentrale Thema, das ist Ostersonntag. Und das hier, das ist der Ostermontag. Sie sehen 6 bis 10 Stunden Sonnenschein in der Osthälfte möglich. Im Westen, dort ist es ein bisschen weniger, wobei diese Front, die dann durchläuft, sich so positioniert, dass es ganz im Westen dann schon wieder 2 bis 6 Stunden geben wird. Wer also das Ostereiersuchen notfalls auf den Nachmittag verschiebt. Ich weiß nicht, ob man so etwas tun kann und sollte. Aber dann ist dort das Wetter wieder ein bisschen besser. Dann der Blick nochmal auf den Ostermontag. Die Front kommt dann etwas später, so ein bisschen ähnlich wie am Ostersonntag. Kommt auch wieder von Westen rein, sodass die Osthälfte weiterhin den meisten Sonnenschein hat. Und wir gucken uns die Front nochmal auf dem Satellitenfilm an, wie sie mit gewisser Entschlossenheit hier jetzt den Westen erreicht. Das hier, was man hier so dick sieht, das sind meistens hohe Schleierwolken momentan. Aber im Verlauf der Nacht fängt es im Westen dann an zu regnen. Im Osten ist es noch klar, hier gehen die Temperaturen zurück auf -2 bis +4 Grad. Direkt am Alpenrand, wenn es windstill ist und aufklart, sogar richtig kalt, -7. Im Westen dann 7 oder 8 Grad plus, jetzt noch meist über 10. Und das hier ist der morgige Vormittag. Im Westen der Regen, im Osten der Sonnenschein. Nachmittags schiebt sich die Front unter leichten Auflösungserscheinungen hier weiter in die Mitte. Zum Abend könnten auch im Osten mal ein paar Tropfen ankommen. Dementsprechend vorher die Temperaturen hier noch 17 bis 19 Grad unter der Front einstellige Werte, dahinter wieder etwas wärmer. Der Wind dreht dann zurück auf Südwest, meist mit Stärke 3 bis an der Nordsee 5. Der Ausblick, wie gesagt, Ostermontag im Osten freundlich bis 17 Grad, sonst windig und wechselhaft. Und wechselhaft ist dann auch der Dienstag. Und mit diesen Aussichten wünsche ich dann erstmal allerseits ein gelungenes Osterfest.
Das möge dir auch gelingen. Danke, Sven. Und Ihnen wünschen wir natürlich auch gelungene und frohe Ostern und empfehlen Ihnen jetzt das österliche Wort zum Sonntag. Die nächsten Nachrichten gibt es in der Tagesschau um 21 und uns gibt's morgen wieder. Bis dahin.